Werte Hörer, der Countdown läuft. In einer Woche feiert der Kontrafunk seinen 4. Geburtstag im Kongresszentrum Würzburg. Noch gibt es Tickets, also zögern Sie nicht und besuchen Sie die Website www.eventfrog.de. Die Karten kosten zwischen 45 und 60 Euro. Kommen Sie vorbei und treffen Sie das Kontrafunk-Team vor Ort. Wir freuen uns auf Sie. Und jetzt zum Wochenrückblick. Wie agieren migrantische Grooming-Gangs in Deutschland? Welche Aussagekraft haben die Zahlen der deutschen Kriminalstatistik der Polizei? Und wie weit ist Deutschland von islamistischen Organisationen wie der Muslimbruderschaft unterwandert? Das und vieles mehr hatten wir in dieser Woche für Sie im Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie hier beim Kontrafunk. In Deutschland leben nach wie vor etwa 28.000 islamistische Gefährder, von denen der Verfassungsschutz knapp 10.000 als gewaltorientiert einschätzt. Diese Zahl wirft viele Fragen auf, unter anderem die nach der Unterwanderung Deutschlands durch islamistische Organisationen wie die Muslimbruderschaft oder Terrororganisationen wie den Islamischen Staat. Die Ethnologin Susanne Schröter schilderte, wie diese Unterwanderung abläuft und welche Folgen sie hat. Sie unterscheidet zwischen politischem und legalistischem Islamismus.
Der sogenannte legalistische Islamismus ist eigentlich niemals wirklich im Fokus der Politik gewesen. Man hat sich kapriziert, vollständig und ganz, auf den Dschihadismus, auf den gewalttätigen Islamismus, teilweise noch auf den Salafismus, selbst wenn er nicht unmittelbar gewalttätig war. Aber dass man tatsächlich ein Problembewusstsein entwickelt hätte, das auch in die Richtung geht, Organisationen mal kritisch zu hinterfragen, die häufig Partner des Staates auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder sogar auf Bundesebene sind, das wäre neu. Das wäre tatsächlich eine neue Entwicklung, auf die Sinan Seelen, der gegenwärtige Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hingewiesen hat. Allerdings in einem vertraulichen Gespräch. Ja, das war jetzt nicht öffentlich. Und jetzt muss man mal schauen, ob sich da irgendetwas entwickeln wird. Es gibt diese Fälle von geschlechtergetrennten Sitzordnungen, von religiösem Mobbing, von insbesondere muslimischen Schülerinnen, die sich nicht einer islamistischen Agenda unterwerfen, aber auch von Schülern und Schülerinnen, die keine Muslime sind. Das wissen wir alles seit mindestens 15 Jahren. Seitdem gibt es diese Berichte darüber, seitdem wird darüber geforscht. Aber man hat das immer nicht zur Kenntnis genommen. Und wollte das auch nicht zur Kenntnis nehmen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gab bereits im Jahr 2010 von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Deutschland eine Konferenz, da ging es um Deutschenfeindlichkeit in Schulen. Das heißt, um religiöses Mobbing von Kindern, die keinen muslimischen und keinen migrantischen Hintergrund haben, durch arabisch-türkische junge Muslime, also Schüler. Und dieses Mobbing betraf eben andere Mitschüler, aber es betraf auch Lehrerinnen. Die Lehrerinnen hatten sich mal zusammengetan und das zum Thema gemacht. Und auf dieser Konferenz, auf der das behandelt werden sollte, also es ist jetzt 16 Jahre her, muss man mal sagen, da hat man das Problem durchaus zur Kenntnis genommen, hat aber sich dazu verstiegen zu sagen, das sei alles allein eine Folge von Diskriminierungserfahrungen dieser Jugendlicher, die dann berechtigt ihren Zorn darüber ausagieren. Und da sollte man dann eher mit Verständnis und eventuell noch mit Sozialarbeit, aber vor allem mit Antidiskriminierungsmaßnahmen reagieren. Und das ist eigentlich der Kurs, der gefahren wird in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass man auf extremistische Bestrebungen von muslimischer Seite reagiert mit großem Verständnis und mit einer Täter-Opfer-Umkehr, nämlich damit, dass man die Mehrheitsgesellschaft oder die Nicht-Muslime verantwortlich macht. Man habe die Muslime nicht gut genug behandelt und dann müsse man sich eben nicht wundern, wenn die mitunter auch mit Gewalt reagierten. Das war immer diese Haltung. Und jemand, der darauf hingewiesen hat, dass das für die freien Gesellschaften des Westens, dass das absoluter Sprengstoff ist, die sind dann umstandslos als islamophobisch, als antimuslimische Rassisten gebrandmarkt worden. Und man hat versucht, sie aus dem Diskurs rauszukegeln. Mir ist das auch so gegangen, ja. schon vor langer Zeit, aber nicht nur mir als Nicht-Muslimin, sondern das ist auch Menschen mit muslimischem Hintergrund so gegangen. Sobald sie auf den Islamismus hingewiesen haben, haben sie eine erhebliche Repression erfahren aus dem Umfeld, in dem sie tätig waren. Das konnten die Universitäten sein, das konnten aber auch die Medien sein oder Kultur- und Bildungseinrichtungen sein. Und dieses Problem haben wir die ganze Zeit. Das heißt, nicht nur eine Naivität gegenüber dem Islamismus, sondern tatsächlich ein bewusstes Wegschauen.
Welche Rolle spielt die Muslimbruderschaft?
Vielleicht muss man erstmal erklären, was ist eigentlich die Muslimbruderschaft? Die Muslimbruderschaft ist eine Organisation, die 1928 gegründet wurde in Ägypten von einem jungen islamistischen Eiferer, Hassan al-Banna, der der Meinung war, dass wenn man sich nicht organisiert als frommer Muslim, dass es dann passieren kann, dass in Ägypten der Islam irgendwann keine Rolle mehr spielt. Wir haben im 20. Jahrhundert in vielen muslimisch geprägten Regionen Säkularisierungsbewegungen gehabt, die auch zum Teil von der Politik aufgegriffen wurden. Demokratisierungsbewegungen, Säkularisierungsbewegungen. Das hatte alles etwas damit zu tun, dass man eine ähnliche Moderne wollte, wie die, die sich im Westen angebahnt hat. Und da sind Islamisten Sturm gelaufen gegen. Und diese Bruderschaft war von Anfang an sehr erfolgreich, weil sie sich um die Armen gekümmert hat. Die Armen sind bei den ganzen Modernisierungsvorhaben in der islamischen Welt immer vergessen worden. Und das war immer die große Basis der Bruderschaft. Aber von Anfang an waren sie also nicht nur karitativ tätig und haben Koranlesekreise veranstaltet, sondern sie wollten auch die Regierung stürzen und haben einen geheimen Apparat aufgebaut, der Anschläge durchgeführt hat.
Im Mai 2026 verbot der Kanton Genf das Tragen eines Burkinis in Badeanstalten. Die Debatte darüber begann 2023, nachdem Genf das Tragen von Burkinis in den Schwimmbädern der Stadt zunächst erlaubt hatte. Die SVP kündigte Widerstand an und forderte ein Verbot, das 2025 zunächst abgelehnt worden ist. Seit Ende Mai 2026 ist nun ein Gesetz in Kraft, das das Tragen verbietet. Linke Parteien sehen darin unter anderem eine Diskriminierung gegen muslimische Frauen. SVP-Nationalrat Lukas Reimann sagte, warum der Schritt für ihn richtig war.
Es gibt grundsätzlich zwei Problembereiche und den Entscheid im Parlament im Kanton Genf war ja sehr deutlich. Also der war weit über die SVP hinaus, bis in die Mitte, FDP, MCG mit 83 zu 50 Stimmen. Sehr deutlich. Und einerseits steht die Hygiene im Wasser im Vordergrund. Also da gibt es Keime und das hat kein Bademeister gerne. Auch die Reinigungsanlagen des Wassers, das haben sie wirklich nicht gerne, wenn Leute mit Komplettkleidung ins Wasser gehen. Und das andere ist natürlich schon auch, dass es ein Zeichen ist gegen den politischen Islam. Wir haben in der Schweiz ja bereits ein Burka- und ein Minarettverbot. Die haben sich bewährt und im Wasser, da gibt es dann wie noch zusätzliche Argumente gegen diese Burkini im Wasser. Und das sind ja oft junge Mädchen, die in diesen Schwimmbädern unterwegs sind. Es gibt ihnen die Möglichkeit, dann ohne Diskriminierung und ohne Einschränkung auch teilnehmen zu können in diesen Schwimmbädern mit ihren Kolleginnen und Kollegen. In Genf ist das ein großes Problem, sonst wäre das nie im Kantonsparlament so breit diskutiert und so breit angenommen worden. Also da gibt es wirklich sehr viele Fälle von Burkini-Trägerinnen in den Schwimmbädern. Und letztendlich bin ich schon sehr froh, dass hier der gesunde Menschenverstand gesiegt hat über politische Korrektheit. Oder man hat ein Problem, man löst es, man macht eine politische Regelung, ohne dass man jetzt auf politische Korrektheit schaut. Weil wenn man dann schauen würde, dann würde man das wahrscheinlich nicht machen. Also ich weiß nicht, ob Sie schon einmal in einem Schwimmbad waren in Frankreich oder in Belgien. Da dürfen selbst die Männer nicht mit der in der Schweiz üblichen Badehose rein. Da müssen sie aus Gründen der Wasserqualität so ganz dünne Shorts anziehen. Und ja, wenn ich halt in Belgien oder in Frankreich ins Wasser gehe, dann halte ich mich da an die Regeln und klage dann nicht gleich dagegen und fühle mich irgendwie beeinträchtigt. Und das erwarte ich auch von den muslimischen Mitmenschen hier in der Schweiz. Je mehr Kleider ein Kind auf sich trägt, desto größer ist auch die Gefahr, dass es untergeht. Also es ist auch ein Sicherheitsaspekt letztendlich für die Kinder. Da muss man einfach mit dem gesunden Menschenverstand politisch handeln und jetzt nicht Rücksicht nehmen auf Befindlichkeiten von Religion oder was auch immer. Also es geht hier nicht darum, jemanden zu diskriminieren. Es geht darum, die Sicherheit der Kinder, die Gesundheit der Kinder, die Gesundheit aller Teilnehmer im Wasser sicherzustellen und letztendlich auch ein Zeichen zu setzen, ja, für Toleranz. Also für mich ist das keine Toleranz. Das ist eher Intoleranz, wenn ein Kind voll verschleiert ins Wasser muss. Hier geht es ja letztendlich um eine Befreiung oder um einen liberalen Geist. Man möchte, dass alle jungen Mädchen die Chance haben, ins Schwimmbad zu gehen, ohne dass sie sich verhüllen und verschleiern müssen. Also es kann ja für niemanden angenehm sein, bei 35 Grad voll verschleiert ins Schwimmbad gehen zu müssen. Und deshalb ist das, auch wenn wir es verboten nennen, ein Zeichen der Befreiung und der Freiheit und auch der Toleranz für alle. Und für mich ist dann eher dieses Burkini ein rückständiges Verbotszeichen. Letztendlich dürfen wir hier in der Schweiz nicht eine falsche Toleranz zeigen gegenüber politischer Intoleranz. Und diese Burkini, die Burkas, auch die Minarette, das sind Zeichen eines politisch radikalen Islams, den wir so hier nicht wollen. Ich finde, wenn jemand hier in der Schweiz leben will, dann soll er sich auch anpassen an die Gegebenheiten hier im Ort. Wenn ich im Iran in ein Schwimmbad gehe, dann mache ich das auch nach den Regeln da und klage nicht gleich am Gerichtshof im Iran. Ich möchte jetzt mit meinen Schweizer Shorts da ins Schwimmbad gehen im Iran. Also ich finde, eine gewisse Anpassung oder Integration können wir auch und müssen wir auch fordern, wenn wir uns nicht selber verleugnen und selber untergehen wollen letztendlich.
In Nürnberg machen Migranten, genauer sogenannte Grooming-Gangs, offenbar gezielt junge Mädchen drogensüchtig, um sie in eine sexuelle Abhängigkeit zu zwingen. Die Nürnberger Polizei gründete daraufhin eine Kommission mit dem Namen Kajal. Das jüngste Opfer der Migranten soll eine 13-jährige Schülerin sein. Laut Polizeiangaben stammen die Täter aus Syrien, Nordafrika und Pakistan. Weitere Hintergrundinformationen hatte die News-Journalistin Janina Leonello.
Grooming bedeutet ja erstmal, dass sozusagen erwachsene Männer erstmal Vertrauen aufbauen zu diesen minderjährigen Mädchen, über die wir gleich noch detaillierter sprechen werden. Und dann im Laufe der Zeit eben immer mehr, sage ich mal, diese freundliche Maske ablegen und eben auch eine Gegenleistung für die freundlichen Aufmerksamkeiten, wie zunächst vielleicht nur Schminke, später dann auch mal ein Joint, mal am Joint ziehen, plötzlich dann ein paar Gramm Koks. Also die Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben uns das Vorgehen eben so beschrieben. Grooming ist eben nur dieser Teil des Vertrauenaufbauens, aber es gibt ja auch, also die Polizei spricht auch von Vergewaltigungen wirklich, die da passiert sind. Wir haben ja auch versucht, das ein bisschen statistisch einzuordnen, dem eine Relevanz zu geben, ob das auch deutschlandweit ein Phänomen ist. Wir gehen stark davon aus und nicht nur in Nürnberg, haben aber nicht so richtig Daten dazu gefunden, weil es eben doch ein sehr neues Phänomen ist. Die beiden Mädchen, die haben wir also am ersten Tag getroffen, die haben uns beide eben berichtet, wie diese Männer vorgehen. Sie haben beschrieben, dass es wirklich 60 bis 80 Männer sind, die sich da an den Tagen bewegen. Wir waren ja an verschiedenen Tagen und haben gemerkt, dass es immer so ein bisschen wechselndes Klientel ist, teilweise aber auch gleiche Leute. Vor allem die 14-Jährige hat uns sehr brutale Sachen geschildert. Sie hat geschildert, dass sie mitgeht mit den Männern, weil sie ist crystal-süchtig, sie ist kokainsüchtig, Heroin. Ich kenne diese ganzen Drogen, muss ich sagen, gar nicht. Mein Kollege kannte sich da ein bisschen besser aus, aber sie kannte sich sehr gut aus mit den Drogen und hat gesagt, sie möchte keinen Entzug machen. Sie hat das schon mal versucht. Das ist körperlich so schlimm für sie, dass sie das eigentlich nicht mehr aushalten möchte. Sie hat aber keine Möglichkeit. Sie hat kein Geld. Und die einzige Möglichkeit für sie zu zahlen ist mit ihrem Körper. Sie ist 14 Jahre alt, macht das schon seit 2 Jahren. Lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter zusammen, ist aber nicht oft zu Hause. Also sie schläft dann irgendwo anders, schläft bis mittags und geht dann nachmittags auf diesen Platz, um ja anzubandeln und neuen Stoff zu bekommen. Wir haben denen natürlich Hilfe angeboten. Es ist aber immer so, ich habe das auch privat mit einem drogensüchtigen Mädchen, das ich kannte, es ist schwierig, die rauszuholen, weil selbst wenn sie 14 ist, muss sie selbst mitmachen. Und die Stationen, also die psychiatrischen Stationen, wo man wirklich sagen könnte, man interniert sie jetzt einfach mal ganz brutal gesagt. Also ich habe sie ja gefragt, möchtest du einen Entzug machen? Und sie hat gesagt, nein, das ist ihr zu, das schafft sie körperlich nicht, ja. Und es ist ganz schwierig, da eine Lösung zu finden. Wir haben eigentlich eine gute Drogenhilfe hier in Nürnberg, aber auch die setzen natürlich darauf, dass die Betroffenen irgendwie mitarbeiten. Wenn sie sofort, wenn sie rauskommen, wieder den nächsten Schuss oder ich weiß nicht, die zieht es, glaube ich, durch die Nase, kann man ihr im Prinzip nicht helfen. Und das ist das Schlimme, dass man eigentlich hilflos ist. Es ist ein Kind, dem man nicht helfen kann. Dieser Platz hinter dem Nürnberger Hauptbahnhof geht sozusagen über in die Südstadt. Das ist auch schon sehr migrantisch geprägt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Reichenviertel in Nürnberg. Menschen in prekären Wohnsituationen. Die Polizei beschreibt ja auch die betroffenen Frauen und Mädchen in ihrer Polizeimeldung als aus prekären Verhältnissen stammend. Mit diesen Worten beschreibt sie die Opfer. Der Platz selbst ist auch sehr modern, ist neu gemacht, aber die Leute, die da rumhängen, das sind wirklich fast nur Drogendealer. Also wir saßen da stundenlang und quasi alle, die sich da länger aufhalten, dealen mit Drogen. Ich habe sowas in Bayern in der Form auch noch nicht gesehen. Ich komme ja nicht aus Nürnberg, ich komme aus München. Und das, was ich da gesehen habe, ich kenne sogar Leute aus Berlin, also Kollegen aus Berlin, die sagen, wenn sie am Nürnberger Hauptbahnhof sind, das erleben die nicht mal in Berlin, was sie da sehen. Es gibt einfach nicht wirklich Statistiken zu diesem Phänomen, weil es relativ neu ist. Klar gab es schon früher Männer, die drogensüchtige Mädchen ausgebeutet haben, das für sich genutzt haben, dass sie abhängig sind. Aber in dieser systematischen Form, also in dieser organisierten Form, die Mädchen haben das auch eben so beschrieben, dass die Männer sie dann teilweise weitergereicht haben oder sich gegenseitig gesagt haben, wie sie es anstellen müssen und so weiter. Das gab es früher nicht. Und deswegen gibt es kaum Statistiken zu dieser Art von Grooming. Es gibt Zahlen zur sexuellen Ausbeutung, auch zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen. Die sind stark gestiegen, die gibt es aber auch noch nicht lange. Die aktuellsten Zahlen sind aus 2024. Da waren es 14% mehr als im Vorjahr.
"2017 riefen die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Kampfflugzeugprojekt FCAS, Future Combat Air System, ins Leben. Ziel war die Entwicklung eines europäischen Luftkampfsystems der nächsten Generation, bestehend aus einem neuen Kampfjet, vernetzten Drohnen und einer digitalen Combat Cloud. Dieses Projekt wurde nun aufgrund unüberbrückbarer Konflikte beendet. Demnach bestand keine Klarheit über die Führungsrolle im Projekt, die Verteilung der Aufträge und anderes. Diese Entwicklung belastet das deutsch-französische Verhältnis schwer. Der AfD-Verteidigungsexperte und Oberst AD der Luftwaffe, Gerold Otten, schätzte in 1820 die Folgen dieses Crashs ein.
Es war für die Luftwaffe eigentlich vorgesehen als Nachfolger des Eurofighters nach 2040 und praktisch als Flugzeug der sechsten Generation. Aber es war dabei nicht, wie der Name sagt, Future Combat Air System, nicht nur das Kampfflugzeug selber, das war das sogenannte Next Generation Weapon System. Dazu war noch eine sogenannte Combat Cloud, also das Ganze ein verbundenes System aus dem Kampfflugzeug, aber dann eben mit begleitenden Systemen dazu. Das Ganze mit einer Daten-Cloud dazu. Und das war praktisch ganz innovativ, ein völlig neues Konzept, auch Einsatzkonzept für ein Kampfflugzeug dieser Art. Wir sehen natürlich, dass das Flugzeug auch damit konzipiert wird, wo heutige Flugzeuge durchaus noch Schwächen haben in der Drohnenbekämpfung. Aber generell will man diese Flugzeugsysteme unverwundbarer machen. Man möchte das System praktisch als eine Spinne im Netz, muss man es verstehen, dass dann andere Systeme, die in Hochrisikogebiete gehen, wie Drohnen, die selbst kontrolliert werden von diesem Kampfflugzeug, dann Aufklärungsaufgaben übernehmen, Störaufgaben übernehmen oder eben auch mit Waffeneinsatz dann unterwegs sind. Das ist so die Vorstellung für dieses Konzept eines Future Combat Air Systems. Also es ist sehr viel Geld verbrannt worden. Es sind schon mehr als 4 Milliarden Euro dort ausgegeben worden im Laufe der Zeit. Einmal für diese Entwicklung dieses Next Generation Weapon Systems, dieses Kampfflugzeugs, sind über 400 Millionen für diese Combat Cloud Entwicklung gegangen und auch in Forschung und Entwicklung, Technologieaufträge. Sind auch schon über 600, fast 700 Millionen Euro ausgegeben worden. Das ist natürlich ein Problem dabei, das ist gescheitert, vor allem an den Franzosen. Und ich habe das von Anfang an, ich bin seit 2018 Mitglied des Verteidigungsausschusses und als dieses Projekt kam, habe ich es von Anfang an aus meiner Sicht bekämpft, weil ich wusste, Ich komme aus der Firma Airbus. Ich habe in einem deutsch-französischen Konzern jahrelang gearbeitet. Ich habe also gesehen, wie schwierig die Kooperation mit französischen Firmen ist, die dort sehr stark auf eigene Vorteile achten, sehr stark darauf achten, ihre eigene Industrie entsprechend zu versorgen mit Aufträgen, die Zulieferer in Frankreich entsprechend mit einzubinden und das Ganze sehr stark auf französische Bedürfnisse ausrichten. Das sind auch gerade dieses zentrale System dieses Kampfflugzeugs, was dort entwickelt werden sollte, war sehr stark auf die französischen Bedürfnisse ausgerichtet, die einmal ein Flugzeugträgersystem brauchen als Nachfolger für die Rafale. Und das Flugzeug muss eben auch atomwaffenfähig sein. Und das bringt konstruktiv einfach so viele Einschränkungen mit sich, weil vor allen Dingen kann, wenn ein Flugzeugträgersystem bedingt ist, es ist ein bisschen schwerer, es muss ein anderes Fahrwerk haben, weil man dort sehr hart landet auf Trägern. Und da hätte man also schon allein schon von der Leistungsseite auch auf deutscher Seite Einschränkungen hinnehmen müssen. Und zusätzlich kam dazu, dass die französische Firma Dassault, die der französische Partner gewesen wäre, sehr stark darauf geachtet hat, dass die Technologie, die dort entwickelt wird, in ihrem eigenen Besitz bleibt, also sogenannte Intellectual Property Rights, die da zu berücksichtigen sind, die sie alles für sich haben wollten und nicht von Deutschland finanziert letztendlich und dann unter französischer Kontrolle beziehungsweise alleine unter französischer Aufsicht. Das war von Anfang an dem war von Anfang an aus meiner Sicht nicht zuzustimmen. Es wäre aus meiner Sicht sinnvoll gewesen, mehrere Partner damit zu beteiligen. Das ist wieder ein System gewesen, die Franzosen, die wussten, was ein Nachfolgesystem, sie brauchten ein eigenes System, Nachfolge für den Rafale, die Deutschen brauchten eins für den Eurofighter. Aber es gibt auch andere Nationen, die im Eurofighter zum Beispiel beteiligt waren, wie Spanien, wie Italien, wie Großbritannien. Und wenn man diese Länder dort gleich früher mit eingebunden hätte, hätte man eine gemeinsame Lösung vielleicht finden können. Wahrscheinlich ohne die Franzosen gleich von Anfang an, weil die Franzosen einfach so stark nationale Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und in internationalen Kooperationen dadurch ein ganz, ganz schwieriger Partner sind. Und aus meiner Sicht hätte man mit den Nationen, mit denen man schon gut zusammengearbeitet hatte, wie im Eurofighter-Programm, vor allen Dingen Großbritannien mit einbeziehen sollen. Man hätte auch aus meiner Sicht früher die Schweden mit einbeziehen sollen. Denn wir müssen hier mal weiterdenken. Dieses Flugzeug, wenn sie entwickeln, was jetzt zurzeit passiert, die Franzosen werden ein eigenes Flugzeug entwickeln. Es läuft gerade ein Programm mit den Briten, Italienern und Japanern, das Global Combat Air System, das dort auch wieder ein eigenes europäisches System mitentwickelt. Und dann wird wahrscheinlich Deutschland mit einem Partner auch noch ein System. Und dann sind wir bei 3 Kampfflugzeugprogrammen in Europa. Das ist nicht gerade für die Vereinheitlichung der Systeme gut. Das wird Konkurrenz später auf dem Weltmarkt machen, wenn es um Export geht. Also hier läuft gerade etwas ganz, ganz mächtig schief. Aber hier sind leider schon einige Weichen gestellt, die wohl nicht mehr umzuleiten sind.
Mit dem Vorwurf, beim Warenimport nicht ausreichend auf Zwangsarbeit zu kontrollieren, verschärften die USA ihren Kurs gegenüber wichtigen europäischen Handelspartnern. Die US-Handelsbehörde argumentiert, die Zwangsarbeit senke die Produktionskosten künstlich, wodurch unter anderem Wettbewerbsnachteile für US-Arbeitnehmer entstünden. Für die Schweiz steht daher ein zusätzlicher Zollsatz von 12,5% im Raum. Der SVP-Nationalrat Franz Grüter erläuterte Hintergründe und mögliche Folgen für die Schweiz.
Ich möchte vorausschicken, dass in der Schweiz Zwangsarbeit klar verboten ist, und zwar nicht erst seit Kurzem, das gilt schon sehr lange. Verfassungsrechtlich ist das sichergestellt durch die persönliche Freiheit und auch durch internationale Menschenrechtsabkommen. Es ist auch strafrechtlich durch verschiedene Tatbestände wie Menschenhandel, Nötigung, Ausbeutung, das ist alles im Gesetz, arbeitsrechtlich auch, Schutz der Arbeitnehmer. Das ist eigentlich alles völlig unbestritten. Also niemand in der Schweiz ist oder unterstützt Zwangsarbeit. Hier geht es aber eigentlich um einen anderen Punkt. Es geht darum, dass Produkte, und das ist der eigentliche Konflikt, Produkte aus Zwangsarbeit im Ausland, die betrifft das. Und hier kennt die Schweiz kein generelles Importverbot für Waren, die mit Zwangsarbeit hergestellt wurden, im Gegensatz zu den USA. Die USA nutzen natürlich jetzt diesen Kanal als Druckinstrument, Donald Trump hat ja vor Gericht verloren betreffend der Zölle und jetzt suchen sie andere Nischen, wo man dann trotzdem Zölle durchsetzen könnte und die Gefahr besteht, dass wenn sich hier das Ganze nicht lösen lässt, dass dann wieder 12,5% zusätzliche Zölle auf die Schweiz zukommen könnten. Also wir müssen das sicherlich lösen, aber es ist nicht so, dass die Schweiz irgendwie Zwangsarbeit unterstützt. Die amerikanische Forderung, sie ist teilweise menschenrechtlich motiviert, aber sie hat natürlich in erster Linie eine handelspolitische Komponente. Die USA argumentieren, dass Produkte aus Zwangsarbeit zu unfair tiefen Preisen auf den amerikanischen Markt gelangen könnten und dadurch amerikanische Produzenten benachteiligen würden. Aus meiner Sicht ist das relativ weit hergeholt. Ich kann mir das also auch nicht vorstellen und es ist mir auch kein Fall bekannt, wo irgendwelche Schweizer Unternehmen Produkte importieren würde und die dann noch an die USA weiterverkaufen würde, die dann mit Zwangsarbeit hergestellt würden. Abgesehen davon, also das würde öffentlich, so etwas können sie nicht unter dem Deckel halten. Nein, ich glaube, es ist letztlich ein handelspolitisches Druckinstrument, um hier weitere Zölle einführen zu können. Das ist einfach erklärt die Ausgangslage, um was es geht. Die Trump-Administration hat 2026 Untersuchungen gegen 60 wichtige Handelspartner eingeleitet. Es betrifft also nicht nur die Schweiz und diese Untersuchungen. Hier ist dann die Schweiz eben darunter gefallen und man wirft uns das jetzt vor. Wir sind ja so oder so im Gespräch mit den USA, um unser Zollabkommen zu finalisieren. Und ich glaube, hier muss man auch darauf hinweisen, dass die Position des Bundesrates, also der Schweizer Regierung, klar ist, dass also sie weist die amerikanischen Vorwürfe zurück und argumentiert damit, dass eben die Zwangsarbeit umfassend verboten ist in der Schweiz, dass die Schweiz auch die sogenannte ILO, International Labour Organization, also die Internationale Arbeitsorganisation, diese Konventionen, dass wir gegen Zwangsarbeit, dass wir die ratifiziert haben und dass wir auch in unseren Freihandelsabkommen alle diese arbeitsrechtlichen Standards klar verankert haben. Also wir haben hier die Hausaufgaben gemacht. Es dürfte aber wahrscheinlich den Amerikanern nicht reichen, wenn wir das so begründen. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Verordnung, das kann relativ schnell gemacht werden, eine Verordnungsänderung noch machen, wo dies eben klar dann auch gesetzlich geregelt ist, damit dieses Thema hoffentlich aus der Welt geschafft werden kann.
Am 7. Juni gewann Nicole Pashinyan mit seiner Partei Civil Contract die Wahl in Armenien mit fast 50% der Stimmen. Er will die Zusammenarbeit mit der EU ausbauen, die Beziehung zu den USA vertiefen, einen Beitrittsprozess zur EU anstoßen und die Kooperation mit der NATO stärken. Inwieweit die Annäherung an den Westen gelingen kann, erläuterte der Journalist und Kaukasus-Kenner Ramon Schack.
Armenien liegt im Südkaukasus und ist eines der ältesten christlichen Länder der Welt. Russland, und da müssen wir kurz auch in die Geschichte gehen, war immer die Schutzmacht Armeniens. Wenn wir uns an den Zerfallsprozess des Osmanischen Reiches erinnern, gegen Ende des Ersten Weltkrieges, der flankiert wurde von der Entstehung der Sowjetunion und das alles umrundet von dem Massaker an den Armeniern in Ostanatolien, war Russland seit dem Zeitpunkt und auch schon zuvor immer eine Schutzmacht, was auch mit der orthodoxen Glaubenszugehörigkeit zusammenhängt. Die Tatsache, dass Armenien jetzt unter seinem Premierminister den Weg nach Westen geht, hat verschiedene Ursachen. Aber ich möchte vorweg feststellen, dass diese Westorientierung natürlich nicht den Fluch der Geografie, den Armenien zweifelsohne ausgesetzt ist, überwindet. Die angestrebte EU-Mitgliedschaft, die sicherlich noch in weiter Ferne liegt, aber wir wissen ja auch, dass EU und NATO-Osterweiterung heute Hand in Hand gehen, würde natürlich dazu führen, dass die EU-Außengrenze dann am Iran endet, am Nordiran und auch in Aserbaidschan. Armeniens Westorientierung, wenn man so möchte. Die Armenier selbst waren immer kulturell westorientiert. Ich erwähnte schon das älteste christliche Land der Welt. Aber auch die Diaspora von 9 Millionen Menschen. Armenien selbst hat noch knapp 3 Millionen Einwohner, also weniger als Berlin. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratkilometer, so groß wie Brandenburg ungefähr. Hat natürlich dafür Sorge getragen, dass es einen regen Austausch zwischen Los Angeles, wo Hollywood-Stars wie Cher, oder Frankreich, ein zweites großes Land der Diaspora, Charles Aznavour, der Chansonnier, als natürlich auch Russland, wo Millionen Armenier leben, hat immer dazu geführt, dass Armenien im Austausch mit der Welt stand. Das wird sich durch diese Wahl nicht ändern. Der Premierminister hat gewonnen, weil Russland 2021, als Armenien von aserbaidschanischen Drohnen, die über die NATO-Partner Türkei geliefert worden sind, quasi militärisch vernichtet worden ist und Nagorno-Karabach aufgegeben werden musste im Rahmen einer ethnischen Flurbereinigung. Man hat damals gemerkt, Russland hat als Schutzmacht nicht intervenieren können und war auch mit dem Ukraine-Krieg natürlich beschäftigt und hatte nicht die militärischen Kapazitäten. Die tiefe Verbundenheit vieler Armenier zu Russland wird dadurch aber nicht unterminiert. Da sollte man sich in Brüssel, Berlin oder sonst wo keiner Illusion hingeben. Für die Armenier ist es heute so, wie auch für viele Menschen im Westen, aber speziell im postsowjetischen Raum, dass sie den Wahlen und dem Geschick ihrer Politiker wenig Spielraum einbetten. Momentan birgt natürlich der Weg nach Westen immer noch die Hoffnung, dass es da Erleichterungen gibt, Reiseerleichterungen, und dass die EU vielleicht auch finanziell gewisse Probleme lösen kann, die in Armenien zweifelsohne vorhanden sind. Ich glaube aber, dass erstmal Probleme kommen, denn wenn Russland seine Sanktionspolitik fortsetzt, nämlich den Boykott oder die Einschränkung armenischer Produkte auf dem russischen Markt, wie der berühmte Cognac, als auch Gemüse und Obst, wird das für die landwirtschaftlich orientierte Wirtschaft in Armenien gravierende Folgen haben. Wir werden sehen, wie sich dieser Westweg Armeniens auszahlt. Und Baku, Aserbaidschan und die Türkei haben ja nur diesen Friedensvertrag zugestimmt, wenn Armenien drakonischen Maßnahmen bereit ist zu unterzeichnen.
Wofür steht Nikol Paschinyan?
Auf jeden Fall galt er als Reformer zu Beginn seiner ersten Amtszeit, hatte dann viele Erwartungen enttäuscht. Es gab sehr viel Protest auch gegen ihn. Und durch das Drama, eines der vielen Dramen in der armenischen Geschichte, der Verlust von Nagorno-Karabach, das ja ein de facto Regime war, also kein Bestandteil Armeniens offiziell, aber natürlich kulturell, und der Flucht der gesamten Bevölkerung aus Nagorno-Karabach überwiegend ins armenische Mutterland, hatte sich die Lage wirklich verschärft. Die Armenier mussten erkennen, dass Russland diesmal nicht zur Hilfe kam. Also machte es Sinn, sich andere Freunde zu suchen. Und der Westen hat natürlich ein Interesse, einen Keil zu schieben, wenn man auf die Karte guckt, zwischen Russland und Iran. Und da eben liegt der Südkaukasus, eine Region zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer, die von einer geopolitischen Bedeutung ist, die den meisten bei uns noch gar nicht bewusst ist. Ich war im März in Kasachstan und hatte dort Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen sowohl aus Armenien als auch aus Aserbaidschan zu sprechen, die sich untereinander gut verstanden und einhellig der Meinung waren, diese Kriege müssen ein Ende finden, sie haben uns nur geschadet.
Kürzlich stattete die Polizei während einer regierungskritischen Demonstration in Berlin dem Bundestagsbüro der AfD einen Besuch ab. Der Grund: die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Beatrix von Storch, hatte auf dem angrenzenden Balkon eine Deutschlandflagge gehisst. Im Gespräch berichtete sie, was genau in ihrem Büro vorgefallen ist. Was haben die Beamten gesagt?
Die haben gesagt, dass möglicherweise ein Verstoß gegen die Hausordnung vorliegen könnte, wegen des Schwenkens der Fahne. Da haben wir dann gelacht und gesagt, ja, das prüfen Sie mal gerne, und haben weiter geschwenkt. Uns kann man natürlich mit sowas nicht so schnell beeindrucken. Und im Übrigen hatte ich diese Debatte eigentlich mit der Bundestagsverwaltung schon mal ausgefochten. Denn natürlich hängt schon sehr lange eine Deutschlandfahne in meinem Bundestagsbüro. Und das war eine lange Zeit lang die sogenannte Stolzfahne, also die schwarz-rot-goldene in verschiedenen Farbstreifen, Mehrfarbstreifen, also diese Stolzmonatfahne. Und da wurde mir gesagt, das darf ich nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, drei Gottes Namen, dann nehme ich die halt ab. Aber eine Deutschlandfahne könnt ihr mir ja schlechterdings schon mal gar nicht verbieten. Und seitdem hängt da eine Deutschlandfahne und die war bislang zulässig. Und das soll jetzt auch nicht mehr zulässig sein. Und ich glaube, jetzt werden wir das auf die Spitze treiben. Da ist ja keine politische Darstellung ist auch keine Information oder ein Transparent. Ich bin sehr dafür, dass das Bundestagsgebäude nicht dazu benutzt wird, dass hier jeder eine x-beliebige Meinung raushaut, zum Beispiel Regenbogenagenda, Transqueer sowieso oder auch die Kaninchenzüchter. Keiner soll hier seine politischen Willensbekundungen ans Fenster kleben. Das gilt ausnahmslos für alle, bis auf für die deutsche Fahne, denn das ist hier das Haus für Deutschland, dem deutschen Volke, steht draußen dran. Und deswegen ist die deutsche Fahne hier ja wohl was ganz anderes. Und das mit irgendwas auf die gleiche Stufe zu stellen, ist einfach intellektuell unterkomplex, wenn ich es ganz nett sagen möchte. Also ich glaube, die linken Parteien, und damit meine ich die Linkspartei bis zur CDU, haben irgendwie es in den letzten Jahren geschafft, die Fahne so schlecht zu machen, dass sie die nicht mehr hissen. Wenn sie an einem Garten vorbeigehen, wo eine Deutschlandfahne hängt, dann können sie davon ausgehen, dass die Leute, die dort wohnen, ganz bestimmt nicht grün, links und die wenigsten auch CDU wählen. Das sind irgendwie alles Patrioten und die Patrioten wählen AfD. Das haben die aber selber zu verantworten. Die haben unsere Fahne so schlecht gemacht, die Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft, ja, lief nicht mehr mit Schwarz-Rot-Gold auf und sollte nicht mehr Nationalmannschaft sondern nur noch Mannschaft. Und ich glaube, am Ende heißt sie nur noch Schaft, weil Mann ist wieder Gender nicht korrekt. Also es ist alles so absurd. Und die Fahne haben sie ja schlecht gemacht. Wir kennen alle das Bild von Frau Merkel, die Fahne von der Bühne schmeißt bei einer CDU-Wahlsieg, die sie da nicht haben möchte, Schwarz-Rot-Gold, so. Und das Gute und das Schöne ist, dass das jetzt sich gerade irgendwie ändert. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen sich das nicht mehr gefallen lassen wollen, dass wir wieder stolz auf unsere Farben, auf unser Land, auf unsere Fahne sein wollen. Und das war das Schöne gestern oder inzwischen vorgestern auf dem Balkon unseres Bundestages. Die Demonstration war so natürlich klar politisch, aber irgendwie auch positiv. Und als die Leute uns gesehen haben, haben sie sich sehr gefreut, haben viel gewunken, wir haben zurückgewunken, wir haben die Fahne geschwungen. Das war so eine positive Stimmung. Es gibt diese positive Stimmung und die hängt zusammen mit unserem Land und das Land hängt zusammen mit der Farbe und das lassen wir uns nicht verbieten. Aber ich möchte sagen, in der Tendenz haben die das immer stärker zugezogen, immer schlimmer gemacht, immer mehr verteufelt. Und wir sehen das jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, dass die Nationalfahne plötzlich wieder wertig wird, plötzlich wieder gezeigt wird und es immer mehr Menschen gibt, die stolz auf ihre Fahnen sind, die ihre Länder lieben und die ja, diese Freude irgendwie teilen wollen und aber auch zeigen wollen, dies ist unser Land.
Am 14. Juni wird die Schweiz über die Initiative Keine 10 Millionen Schweiz abstimmen. Besonders der Bundesrat und große Teile des Parlaments warnen vor einer Zustimmung, da ein Zuwanderungsstopp massiv der Arbeitskraft schade und die Schweiz strukturell auf weitere Zuwanderung angewiesen sei. Des Weiteren sei dadurch die Personenfreizügigkeit mit der EU gefährdet, ebenso wie die Teilnahme am Schengen- bzw. Dublin-Abkommen. Insgesamt sehe man eine Gefahr für Fachkräfte und Wohlstandsverlust, sollte die Schweiz die Zuwanderung begrenzen. Wie die Schweizerische Volkspartei die wichtigsten Gegenargumente entkräftet, erklärte SVP-Präsident Marcel Dettling.
Ja, in der Schweiz haben wir das System der Initiative, das Initiativrecht. Da können 100.000 Leute eine Initiative einreichen. Das haben wir gemacht mit der Nachhaltigkeitsinitiative. Und jetzt kommt es zur Volksabstimmung am Sonntag. Da entscheidet das Schweizer Stimmvolk darüber, ob man diese Initiative annehmen will oder ob sie eben verworfen wird. Wenn sie angenommen wird, dann kommt nachher der Bundesrat, muss nachher mit einem Gesetzesvorschlag ins Parlament kommen. Und dann entscheiden die eidgenössischen Räte, das ist der Nationalrat und der Ständerat, wie man mit diesem Gesetz umgeht. Und dann kann man auf dieses Gesetz dann wiederum ein Referendum ergreifen. Das heisst, 50.000 Leute können Unterschriften deponieren beim Bundesrat und dieses Gesetz dann wieder zur Ablehnung empfehlen. Also wir haben da ganz verschiedene Hürden eingebaut im Schweizer System, bis wirklich eine Volksinitiative ihre Gültigkeit erlangt. Werden jetzt ganz viel miteinander vermischt, ganz viele Märchen erzählt, auch an vorderster Front vom zuständigen Bundesrat. Und das ist ganz ärgerlich, da macht er Behördenpropaganda, was eigentlich in unserem System absolut verpönt ist und nicht erlaubt ist. Aber deshalb kann man sich nicht wundern, wenn da die Gegenseite mit solchen Argumenten auch operiert. Aber stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben zwei Hürden eingebaut in dieser Initiative. Die erste ist, wie Sie es erwähnt haben, bei 9,5 Millionen muss der Bundesrat endlich im Bereich Asyl aufräumen, weil da haben wir die größten Probleme. Da haben wir einen riesen Schlendrian in unserem Land, wie übrigens auch in vielen Ländern um uns herum in Europa. Dänemark ist hier zu erwähnen, die es geschafft haben, Verschärfungen zu installieren, die die Asylgesuche zurückgebracht haben auf 1.900 im vergangenen Jahr. Auch da wollen wir mit der Schweiz hin. Also statt 30.000 Asylgesuche wollen wir diese Zahlen drastisch reduzieren. Und dann kommen wir eben gar nie in die Situation, dass wir die 10 Millionen erreichen vor dem Jahr 2050, was dann automatisch zur Folge hätte, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU gekündigt werden müsste. Also wenn der Bundesrat seine Arbeit macht im Bereich Asyl, im Bereich Familiennachzug, Einschränkungen trifft, dann kommen wir gar nie in den Bereich von 10 Millionen Einwohnern vor dem Jahr 2050.
Was ist mit dem Fachkräftemangel?
Vor der Einführung der Personenfreizügigkeit hatten wir im Dezember 2006 11.000 Stellen, die ausgeschrieben wurden. Im Jahr 2025, im Dezember 2025, waren es über 40.000 Stellen, die ausgeschrieben waren, die nicht besetzt werden konnten. Also die Personenfreizügigkeit hat dazu geführt, dass sich das Fachkräfteproblem noch verschärft hat. Und das sehen wir ja in unserem Land mit Rekordzuwanderung von 80.000 bis 100.000 Zuwanderern. Jedes Jahr haben sich die Probleme massiv verschärft, denn jeder braucht eine Wohnung, jeder braucht Infrastruktur. Für das brauchen wir wieder Zuwanderung, die das überhaupt machen. Wir brauchen für die Zuwanderung Leute in der Pflege, wir brauchen Ärzte für die Zuwanderung und so weiter. Diese Spirale dreht sich ins Unermessliche. Aber kurz gesagt, die massive Zuwanderung hat dazu geführt, dass sich das Fachkräfteproblem verschärft hat. Das ist auch logisch. Von 10 Fachkräften, die gekommen sind, arbeiten nur 5. Und von diesen 10, die gekommen sind, arbeiten 2,5 in der öffentlichen Verwaltung. Also wir haben vor allem die Verwaltung gestärkt, die Bundesverwaltung, die kantonalen Verwaltungen, die Gemeindeverwaltungen, aber nicht unbedingt bei den Firmen selber.
Und das Argument der Personenfreizügigkeit?
Ja, das gibt gar keine Verbindung zwischen dem Personenfreizügigkeitsabkommen und dem Schengen-Dublin-Abkommen. Da gibt es nichts, da ist keine Guillotine-Klausel vorgesehen wie beim Personenfreizügigkeitsabkommen. Das ist jetzt wirklich reine Angstmacherei der Gegenseite. Aber ganz allgemein kann man feststellen, vor der Einführung Schengen-Dublin war die Schweiz viel sicherer, weil wir selber Grenzkontrollen durchführen konnten. Jetzt senden wir jedes Jahr über 100 Millionen für die Sicherung der EU-Außengrenze. Und als Resultat davon haben wir noch viel, viel mehr Asylbewerber als vor Einführung Schengen-Dublin. Also das ist nicht der Heilsbringer. Aber auf der anderen Seite, es wird auch nicht gekündigt von Seiten EU, denn dafür braucht es die Einstimmigkeit von Seiten der EU. Also sämtliche 27 Mitgliedstaaten müssten hier der Schweiz kündigen. Das würde heißen, sie verzichten auf die über 100 Millionen, die wir senden, zur Sicherung der Außengrenze. Und die EU hat kein Interesse, dass sie nicht weiß, was in der Schweiz geschieht. Denn die EU hat auch ein Interesse für die eigene Datenbank der Polizei, dass sie weiß, wer hält sich in der Schweiz auf. Sonst wären wir ein blinder Fleck. Mitten in Europa wüsste die Polizei in den umliegenden Ländern nicht, was passiert in der Schweiz.
Eine sich selbst als Recherchekollektiv der Antifa bezeichnende Gruppierung namens 15 Grad ist vor dem Bundesgerichtshof gescheitert. Sie hatte im März 2023 einen Unternehmer als der extremen rechten Szene zugehörig bezeichnet, entscheidende Fakten, die dagegen sprechen, jedoch weggelassen. Das erkannte der Bundesgerichtshof als falsche Tatsachenbehauptung und erklärte, das Ansehen und die Berufsehre des Bauunternehmers seien dadurch verletzt worden. Anders, wer über eine namentlich genannte Person berichtet und dabei bekannte entlastende Fakten bewusst verschweigt, handelt rechtlich so, als hätte er gelogen, auch wenn jede einzelne mitgeteilte Information für sich genommen wahr ist. Welche Folgen das für Medien- und Pressefreiheit hat, erläuterte der Rechtsanwalt Carsten Brennecke.
Also erstmal muss der Journalist über eine bestimmte Person tatsächlich berichten und das in einer Art und Weise, dass der Leser aus den Tatsachen eine Ableitung trifft. Also entweder ausdrücklich, wie in unserem Fall, dass man sagt, ich berichte A, B und C und sage, der ist deshalb rechtsextrem. Das ist aber gar nicht unbedingt zwingend, dass ich dem Leser da das Kopfkino, also die Ableitung vorgebe. Es würde auch ausreichen, wenn ich einfach nur völlig einseitig etwas erzähle, sodass sich quasi eine negative Einordnung dann zu dieser Person aufdrängt. Und zweitens müssen dann Tatsachen verschwiegen werden. Also die Presse lässt einfach relevante Punkte weg, obwohl sie die kennt. Dann muss noch etwas dazukommen. Das ist so eine Art Alternativüberlegung, die der BGH anstellt. Wenn also einseitig berichtet wird, zweitens im Kopf des Lesers dann eine negative Einordnung des Betroffenen stattfindet, dann wird überlegt, könnte sich das ändern, wenn man dem Leser auch die weggelassene Information mitgeteilt hätte? Hätte der dann ein günstigeres Bild bekommen? Und wenn das der Fall ist, so der BGH, dann ist die Berichterstattung, diese bewusst unvollständige Darstellung, unzulässig. Ich sehe zwar durchaus die Gefahr, dass die Presse künftig mit mehr Prozessen und mehr Inanspruchnahmen konfrontiert ist, aber das dann nur in bestimmten Fällen und aus guten Gründen. Warum ist das so? Die Haftung setzt voraus, dass die Presse, und das ist ganz entscheidend, bewusst unvollständig berichtet. Das heißt, die Presse lässt etwas weg, was sie weiß. Es kann also nicht einfach ein Betroffener ankommen und sagen, die Vorgänge A, B, C habt ihr weggelassen. Und dann gerät der Journalist direkt in eine Haft. Und so einfach ist es nicht. Es müssen schon Vorgänge sein, die der Journalist kennt. Und wie kann er sie kennen? Typischerweise ist ja der Betroffene vor einer Berichterstattung zu konfrontieren, anzuhören. Der verteidigt sich. Und da darf ich dann als Journalist Bekanntes nicht einfach weglassen. Oder aber ich recherchiere als Journalist natürlich typischerweise, rufe zum Beispiel gängige Informationen wie dessen Webseite auf. Und wenn mir da was auffällt, was eigentlich für meine Berichterstattung relevant ist, dann kann ich das auch nicht weglassen. Also wir haben schon gewisse Voraussetzungen, warum eine gesteigerte Haftung droht. Das wird nicht einfach so aus dem luftleeren Raum geschehen. Der Journalist kann natürlich sagen, das wusste ich nicht. Das wird aber spätestens dann heikel, wenn es dann in gerichtliches Verfahren geht. Da muss der Journalist natürlich vollständig und wahrheitsgemäß vortragen. Ein Journalist sollte sich gut überlegen, ob er dann da flunkert. Außerdem ist es so, dass der Journalist nicht nur einfach eine Schutzbehauptung vorbringen kann, sondern er muss insoweit substantiiert vortragen, dass er zumindest mal glaubhaft darlegt, warum er das nicht wusste. Einfacher Fall, wenn jetzt wie im Falle des von uns vertretenen Bauunternehmers gewisse Sachen angesprochen werden, zu denen der vielfach auch auf seiner Webseite, auch in der Presse Stellung genommen hat, zum Beispiel eingeordnet hat, dass die AfD-Spende vor langer Zeit erfolgt ist, zu einer Zeit, als noch Lucke dort führend war, von einer Beobachtung keine Rede ist und dass er in fünffacher Höhe die CDU unterstützt und so etwas wirklich überall zu lesen ist, dann gerät der Journalist schon in eine Erklärungsnot, muss schon glaubhaft und plausibel erklären, warum er das nicht im Zuge einer ordnungsgemäßen Recherche gesehen haben möchte. Also die einfache Schutzbehauptung wird den Journalisten nicht immer retten. Das gilt ganz sicher in jeder, ich sage mal, nachrichtlichen Darstellung der Presse und da im Übrigen nicht nur für die klassische Presse, sondern ganz sicherlich auch für jedes pressemäßige Erzeugnis, also alles, was so ähnlich ist wie ein Pressebericht. Das betrifft auch NGOs, wie hier diesen linken Verein, den es erwischt hat, ist ja auch keine klassische Presse. Und eine reine Satire wird es nicht betreffen, das ist nämlich keine klassische Presseberichterstattung, wo der Leser irgendwo eine ausgewogene Berichterstattung erwartet. Die Satire zeichnet sich und das aber auch ganz deutlich erkennbar für den Leser dadurch aus, dass hier einseitig polemisch zugespitzt wird, zum Teil das gar nicht ernst gemeint wird. Da hat der Leser schon nicht den Erwartungshorizont, hier werde ich irgendwo ausgewogen und vollständig informiert. Die Satire ist sicherlich ausgenommen und der Kommentar wohl ebenfalls. Jedenfalls dann, wenn er nur ein Meinungsstück ist, nur eine wertende Einordnung ist. Das Besondere in unserem Fall war aber, dass wir eine Einordnung haben, der Mann ist rechtsextrem und das Ganze wurde dann vermeintlich durch Fakten unterfüttert. Nämlich, der hat mal an die AfD gespendet, der hat mal einem Fernsehsender Geld gegeben, wo auch Leute von der AfD zu Wort kamen. Und wenn ich jedenfalls eine solche typisch nachrichtentechnische Verbindung aus Fakten und Ableitung habe, immer dann gelten diese nun gesteigerten Anforderungen der Berichterstattung.
Anfang Juni veröffentlichten Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt in Deutschland die aktuelle Statistik zur politisch motivierten Kriminalität. Die Zahl ist mit knapp 86.000 registrierten Straftaten im Vergleich zu 2024 um etwa 2% gestiegen. Der Motivbereich rechtsmotivierte Gewalt steht an erster Stelle, ohne dass aus der Statistik genauere Informationen darüber abgeleitet werden könnten, was als rechte Straftat gewertet wurde und wird. Der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hält ihre Aussagekraft für begrenzt und erklärte seine Kritik. Wie kommen die fast 86.000 Fälle zustande?
Es handelt sich um eine Falldatei und es handelt sich nicht um Delikte, die gezählt werden. Ich war früher Präsident des Verfassungsschutzes, war dazu auch Stabschef Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium. Ich kann mich noch erinnern, dass die Statistik um das Jahr 2001 von der Innenministerkonferenz eingeführt worden war und es sollten Fälle gezählt werden. Das heißt also, immer wenn etwas passierte, wurde quasi ein Strich gemacht. Und Fall heißt nicht, hinter diesem Fall steht eine Straftat, sondern es können auch viele einzelne sein, wie zum Beispiel ein Terroranschlag. Wenn 10 Leute getötet sind und 100 verletzt sind, dann ist das ein Strich, ist es ein Fall. Und genauso ist es ein Fall, wenn ein Politiker von einem Bürger geohrfeigt wurde und der Bürger das aus einer politischen Motivation getan hat, ist es auch ein Fall. Das heißt also, im Ergebnis ist diese Statistik aus meiner Sicht wenig aussagekräftig. Die Politik wollte unbedingt diese Statistik, die Behörden haben es dann gemacht. Wie ich sagte, es ist eine Fallstatistik. Die Fallstatistik kann relativ leicht geändert werden, indem die Zahlen anders gezählt werden. Denken Sie daran, dass ein Hakenkreuz, das geschmiert wird, eine Straftat ist. 10 Hakenkreuze, die geschmiert werden, sind 10 Straftaten und hier auch 10 Fälle. Also 10-mal wird dann quasi ein Strich gemacht und gezählt. Und vom Ergebnis muss man sagen, ist es letztendlich eine Statistik, die relativ wenig über die Realität wiedergibt und die letztendlich politisch auch genutzt werden kann und soll. Es ist nun so, dass das Hakenkreuz ein verbotenes Zeichen der NSDAP ist und damit per se als rechtsextremes Symbol gilt. Das heißt, wenn ein Hakenkreuz auf irgendeinem Untergrund aufgebracht wird, ist es per se grundsätzlich einmal eine Straftat, die dem Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität rechts zugeordnet wird. Es sei denn, man ermittelt den Täter und dieser Täter hat aus einer anderen Motivation heraus gehandelt. Ein Linksextremist, der es als Provokationsstraftat zum Beispiel macht. Wenn das Hakenkreuz auf einem Untergrund aufgebracht wird, das von der AfD ist, ist es demnach auch eine Straftat politisch motivierte Kriminalität rechts. Es sei denn, man kann den Täter ermitteln und weiß, was diese Motivation ist. In der polizeilichen Kriminalstatistik PMK wird unterschieden also zwischen den Phänomenbereichen links, rechts, ausländische Ideologie, religiöse Ideologie, das heißt Islamismus und Sonstiges. Und darunter wird noch unterschieden Straftaten oder Gewaltfälle und Nicht-Gewaltfälle. Und bei der politisch motivierten Kriminalität rechts haben wir es überwiegend mit sogenannten Propagandadelikten zu tun. Das heißt also Delikte wie das Zeigen verbotener Zeichen und Symbole, Hakenkreuz und dergleichen. Bei der politisch motivierten Kriminalität rechts haben wir einen deutlichen, ich sage mal, Unterschied im Verfolgungsansatz, weil bei links gibt es derartige Propagandadelikte so gut wie gar nicht. Also Hammer und Sichel sind nicht verboten und das Zeigen von Stalin-Plakaten und so weiter ist auch nicht verboten. Also Propagandadelikte können da weniger oder fast gar nicht verwirklicht werden, sodass die politisch motivierte Kriminalität rechts im Bereich der Nicht-Gewaltfälle überwiegend belastet ist durch Propagandadelikte, die eigentlich nur im Bereich rechts verwirklicht werden können. Und man muss sagen, wir haben auch die Meldestellen, die überwiegend von linken oder linksorientierten NGOs betrieben werden, die ganz besonders darauf achten, dass Fälle im Bereich Propagandadelikte oder Volksverhetzung oder Meinungsdelikte gemeldet werden.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie auch zum 4. Kontrafunk-Geburtstag am 20. Juni wieder in den Wochenrückblick rein. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.